Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Wusstest du, dass du durch deinen nächsten Friseurbesuch, also wenn du dir auch die Haare schneiden lässt, einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Gewässerschutz leistest? Ich wusste es nicht. Ich sag's dir, so ist es aber. In deutschen Friseursalons fallen etwa 40.000 Kubikmeter Haare im Jahr als Restmüll an. Und das ist ja ein ständig nachwachsender Rohstoff, der bisher einfach entsorgt wird. Ich habe heute Janine Franke, Friseurmeisterin und Gründerin von Fett Fress Hair, zu Gast. Sie und ihr Team sammeln in Kiel Schnitthaar und stellen daraus ein rein natürliches, maschinell gefertigtes Vlies her, das Fette und andere Verunreinigungen in Gewässern an sich binden kann. Ich finde das mega cool, die Idee, und die ganze Geschichte und Motivation dahinter hörst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie ihr schon im Intro gehört habt, habe ich heute ein sehr tolles Projekt, eine Initiative bei mir im Studio quasi, im virtuellen Studio, Janine von Fett Fress Hair. So, was dahinter steckt und wie es dazu kam, das erzählt uns Janine jetzt selber. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Erzähl mal ein bisschen, was dahinter steht, hinter dem Namen. Und was du machst. Also du hast wahrscheinlich irgendwas mit Haaren zu tun.
Ja, richtig. Genau. Also unser Name ist Programm. Wir sind Fett Fress Hair aus Kiel und sagen Fett Fress Hair, dein Haar kann mehr. Und ja, das ist eben auch unser Thema. Ich bin selbstständige Friseurmeisterin und Maskenbildnerin und bin jetzt schon seit 12 Jahren selbstständig mit einem eigenen Frisiersalon in Kiel und ja, produziere sozusagen täglich Schnitthaar in meinem Friseursalon und ja, das ist so unser Grundthema. Was machen wir eigentlich mit dem Schnitthaar und was kann es noch?
Bevor wir da jetzt weitergehen, würde ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass wir die gleiche Doku letztes Jahr 2022 geguckt haben. Magst du vielleicht genauer erzählen, was für eine Doku das war? Weil ich glaube, es war auch so ein bisschen so ein Auslöser, wenn ich das richtig gelesen habe, für die Initiative bei euch. Und mal erzählen, wenn du wenn ich mir jetzt so überlege oder wenn jetzt alle unsere Zuhörer dabei sind und sagen, okay, Haare, was hat Haare oder Schnitthaare jetzt, wenn ich zum Friseur gehe und die Haare schneiden lasse, was hat das genau mit Umweltschutz zu tun? Deswegen vielleicht fangen wir da einfach an, würde ich sagen.
Ja, voll gerne. Also vielleicht haben wir die gleiche Doku gesehen. Ich habe sie allerdings schon früher gesehen. Ich habe mit meiner Schwester 2020 eine Doku gesehen, die das Ölerunglück vor Mauritius gezeigt hat. Und dort vor Ort haben die Menschen dann angefangen, mit Haaren in Strumpfhosen die Öle aufzunehmen. Und das fand ich so spannend. Und ja, weil ich eben so nah dran bin und ja auch eben diese Schnitthaare täglich in meinem Friseursalon habe, habe ich direkt mal bei der Stadt Kiel angerufen und gefragt, ob die schon mal was davon gehört haben. Und das hatten sie nicht, fanden das Thema aber sehr interessant und haben dann zu mir gesagt, ich soll mich mal hier an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel an die einmal wenden, weil es gibt dort einen Professor, der jedes Jahr einen Ideenwettbewerb organisiert für die Studenten dort und der heißt Yubidu. Und ja, den sollten wir doch mal ansprechen. Und dann kam die pandemiebedingte Schließung meines Friseursalons am Übergang von 2021. Und ja, diese Zeit habe ich dann genutzt und habe mich bei dem Professor gemeldet. Und das Coole war eben, dass dieser Ideenwettbewerb, Yubidu, dass der in diesem Jahr, ja, das erste Mal für alle Schleswig-Holsteiner zugelassen war und nicht nur für Studenten der Uni. Ja, und so haben wir uns dann in einem Team aus Familienmitgliedern und Freunden zusammengeschlossen und haben Fettfresser auf den Weg gebracht. Diese Bewerbung lief bis März 2021 und wir haben dann auch mit unserem Projektentwurf gewonnen und ja, sind seitdem voll dabei, Fettfresser weiterzuentwickeln.
Mega cool. Also ich finde es super toll und was für eine Mindset-Frage es eigentlich ist, ne? In einer Pandemie, die so gesehen noch nie wirklich da war, dann zu sagen, okay, gut. Also nicht so den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja gut, mein Salon ist geschlossen, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern dann anhand dieser Doku, dieser Umweltkatastrophe vor Mauritius, da erinnere ich mich auch noch dran, zu sagen, ah, ist ja eine geile Idee, was die da machen, können wir das nicht auch hier machen? Also dazu erst schon mal Hut ab und cool, dass du da voll reingegangen bist mit Enthusiasmus und dass ihr da den Wettbewerb gewonnen habt. Das ist der Innovationspreis, ne? War das der oder war das dann noch ein anderer, den ihr letztes Jahr gewonnen habt?
Genau, also wir haben gestartet mit diesem UWE-DO-Ideenpreis und haben eine Förderung von der Stadt Kiel erhalten von 2.000 Euro. Und 2.000 Euro ist auf jeden Fall schon ein toller Betrag und der war dann relativ schnell aufgebraucht. Aber er war super hilfreich für uns, weil wir uns eigentlich ganz schnell auf den Weg gemacht haben, um zu gucken, okay, Haare in Strumpfhosen. Also es hatte wirklich eine längere Geschichte. Wo kriegt man diesen Haufen von Strumpfhosen her? War so eine erste Frage, die wir uns gestellt haben. Und ja, da haben wir tatsächlich relativ schnell Kooperationspartner gefunden. Also wir sind immer im ganz Kleinen gestartet. Ich habe erstmal persönlich hier Friseursalons in Kiel angesprochen und gefragt, ob sie uns Haare spenden möchten, weil wir nur gewaschenes Schnitthaar gesammelt haben. Dann ging es weiter, dann bin ich zu den Sanitätshäusern gegangen und habe gefragt, wie sieht's dort aus mit Strumpfhosen? Und ja, also nicht nur die Friseurinnen waren sofort dabei, die ich da angesprochen habe, sondern auch die hiesigen Sanitätshäuser haben mir die Hinweise gegeben, dass Kompressionsstrumpfherstellerinnen eigentlich immer einen gewissen Überschuss an Strumpfhosen haben, weil das ein medizinisches Produkt ist und ein Verfallsdatum hat. Und so kam es dann ganz schnell, dass wir halt sozusagen unbenutzte Ware erhalten haben, die wir dann für unsere ersten Fettfresser und unsere ersten Versuche nutzen konnten, ohne dass wir für die Materialien einen finanziellen Aufwand tätigen mussten. Also das war total klasse. Und als Kooperationspartner war auch ganz schnell das Tiefbauamt Kiel dabei. Das finde ich echt immer noch klasse und mit denen kooperieren wir weiterhin. Als ich denen die Idee vorgestellt habe, dass uns da auch direkt eine totale Offenheit entgegenkam, weil wir ja schauen wollten, ja, man hat so das Meer im Blick, aber wie kommen eigentlich so die Verunreinigungen ins Meer? Und da sind wir natürlich hier in Kiel auch ganz nah dran mit der Förde und den Zuläufen in der Förde, weil so die meisten Verunreinigungen ja eher über Land und über Flüsse in unsere Meere gespült werden. Und ja, so hat sich das eigentlich auch total entwickelt, dass wir uns inzwischen sehr auf die Abwässer fokussieren. Und zwar in Form von Regenrückhaltebecken. Das muss man sich so vorstellen. Mir war das vorher nicht so bewusst. Unsere vielbefahrenen Straßen haben alle Gulli-Abläufe und durch die Regenfälle wird eben auch die gesamte Straßenverunreinigung in diesen Gullis abgeführt. Und diese führen dann häufig in Regenrückhaltebecken, die dann dafür sorgen, dass das Wasser wieder in der Natur versickert oder eben auch hier in die Förde hineinläuft. Und es werden schon synthetische Ölaufnahmeprodukte installiert, allerdings nur, wenn eine starke Dieselverunreinigung sichtbar und auch riechbar ist. Ja, und wir haben uns jetzt eigentlich zum Auftrag gemacht, das Ganze einmal zu ergänzen, also dass möglichst viel, viel mehr Filter in Deutschland installiert werden mit unserem Naturprodukt und eben auch synthetische Ölaufnahmeprodukte eventuell ersetzen zu können.
Ja, das ist super. Also habe ich jetzt auch wieder was dazugelernt, weil mir war das auch überhaupt nicht so bewusst. Und es setzt ja super gut an der Stelle davor, ne? Bevor das in irgendwelche anderen Gewässer gelangt. Also es macht durchaus Sinn. Wie muss ich mir das vorstellen, wie es aussieht? also jetzt ohne, klar, wir sind jetzt im Medium, wo man nicht sehen kann, sondern nur hören kann, aber wie sehen so eure, ja, eure Produkte aus?
Genau, ich habe jetzt ja eben von unserem ersten Prototyp gesprochen. Den haben wir erstmal nachgeahmt. Also diese Haare in Strumpfhosen haben wir beide ja schon in dieser Doku gesehen. Und es gibt schon Unternehmen in Europa und auch in Amerika, die sich schon wesentlich länger mit dieser Ölaufnahme von Haaren beschäftigen. Wir haben auch sogar mal bei unseren Recherchen sind wir auch auf ein Patent getroffen, was aber schon weit über 20 Jahre zurückliegt, wo eben auch das Thema Haare als Ölaufnahmeprodukt ja schon eine Präsenz hatte. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum ist das eigentlich bisher noch nicht skalierbar? Also was ist der Grund, warum Haare nicht regelmäßig eingesetzt werden, um Verunreinigungen zu filtern? Und da ist uns schnell bewusst geworden, dass diese Haare in einer Strumpfhose gepackt überhaupt nicht norm- und prüfbar ist. Also wir können dann nicht sagen, wenn wir sozusagen händisch diese synthetischen Ummantelungen befüllen, wie viel kann denn dann eigentlich so ein einzelner Schlängel aufnehmen zum Beispiel? Du musst dir vorstellen, wenn wir Haare aus Friseursalons haben und man stopft dann so eine Strumpfhose damit, dann hast du halt wirklich einzelne Partien von einzelnen Personen. Und auch diese Ummantelung von den Kompressionsstrümpfen, die wir bekommen haben, die waren einfach häufig sehr unterschiedlich. Und wir wollten nicht wieder weiteres Mikroplastik oder Färbemittel in unsere Gewässer bringen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Europas größten Nadelhersteller zu kontaktieren. Das ist Gross-Beckert in Albstadt. Die produzieren Nadeln für die Textilverarbeitung. Und ich habe keinen persönlichen Ansprechpartner auf deren Homepage gefunden und habe dann einfach mal angeschrieben, hallo, ich bin Janine Falke aus Kiel. Wir haben unser Projekt Fettfress gestartet. Ich habe so ein bisschen erzählt, was wir machen, so wie jetzt eben. Und habe sie einfach gefragt, ob sie schon mal Menschenhaar vernadelt haben. Und dann habe ich sehr zeitnah eine Antwort bekommen und das war echt unglaublich. Die haben eine Arbeitsgruppe organisiert, wir haben vorab ein paar Tests gemacht und dann ist es durch die Corona-Pandemie, hat es sich manchmal zeitlich noch verschoben, aber dann endlich 2022 dazu gekommen, dass sie uns in ihr Technikum nach Albstadt eingeladen haben. Und dort haben wir unser jetziges Fettfressherr-Vlies produziert. Das ist wirklich ein Vlies aus reinem Menschenhaar. Das muss man sich vorstellen wie ein Stoff auf Ballen. Also ich habe mir auch mal spaßeshalber eine Weste draus genäht. Also es ist ein verarbeitender Stoff, der eine ganz gleichmäßige Struktur hat. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine Maschine, wo oben loses Schnitthaar reingeworfen wurde. Wir haben dort 125 Kilogramm Kieler Schnitthaar verarbeitet. Dann wurde es durch so eine Pustmaschine verpustet. Das ist auch sehr spannend, weil als all diese Haarfarben zusammenkamen, kommt wieder eine ganz gleichmäßige Farbe heraus. Also wie auch aus der Farblehre bekannt, so ein graubrauner Zustand, der sich ja komplett gleichmäßig verteilt hat mit allen Haarlängen. Also wir konnten da von 4 mm Haarlänge bis zu ganz langen Haarlängen alles verarbeiten. Und aus dieser Verpustung heraus ging es dann weiter in eine Art Verbürstung der Haare. Das heißt, da waren so ganz viele Rollen mit Eisenpickeln drauf und da wurden diese verpusteten, gemischten Haare durchgeführt. Und hinten raus kam schon ein ganz fluffig, gleichmäßig aufgelegter Stoff, so eine Art Stofflage, die aber noch sehr lose war. Und dann wurde es maschinell vernadelt mit Hunderten von Nadeln in ganz, ganz schneller Geschwindigkeit. Wo wir dort herausgefunden haben, welche Nadeln wir für dieses Menschenhaar brauchen, damit das Vlies entsteht. Ja, und hinten raus aus der Maschine kam dann 1 Quadratmeter Fettfresshaarvlies pro Minute. Und so sieht unser aktuelles Produkt aus. Es besteht zu 100% aus menschlichem Schnitthaar.
was ja sonst 1:1 im Restmüll gelandet wäre, richtig?
Richtig, ja.
Richtig, also faszinierend. Also echt geil, dass ihr dann die Idee von dem Franzosen oder aus der Doku, wo wir anfangs gesprochen haben, einfach perfektioniert und weiterentwickelt habt. Und jetzt kann dieses Vlies quasi überall angewendet werden, was mit Gewässern in Verbindung kommt oder irgendwo eingesetzt werden, wo man das eben nicht möchte, ne? Dass gewisse Verschmutzungen, Verunreinigungen in die Gewässer gelangen, richtig?
Ja, genau. Wir machen dieses Vlies, wenn wir ein schwimmbares Material brauchen, aktuell noch mit Kork schwimmbar. Wir sind jetzt aber an einem super, super krassen Meilenstein angekommen. Das weiß ich jetzt seit Ende Juli. Also dadurch, dass wir dieses rein maschinelle Vlies produziert haben, ist es norm- und prüfbar geworden. Das war vorher eben nicht möglich. Und wir sind jetzt tatsächlich zertifiziert worden. Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit Fettfresser in die Liste der offiziellen Ölaufnahmeprodukte zu gelangen.
Glückwunsch!
Ja, also das ist schon echt krass, wirklich, finde ich. Und das war sozusagen der Weg, den wir jetzt hatten. Also diese Materialprüfung hat auch tatsächlich die Stadt Kiel zu 90% finanziert, weil wir das bisher und auch bis heute und jetzt noch komplett ehrenamtlich machen, weil ich der Meinung war, dass ich erst wissen möchte, ob dieses Produkt wirklich was kann, bevor wir mögliche Geldgeberinnen oder eben Förderungen in Anspruch nehmen möchten. Und an diesem Punkt sind wir jetzt, weil wir Fettfresser gerne noch effektiver weiterentwickeln möchten. Bisher haben wir es eben regelmäßig in die Regenrückhaltebecken in Kiel gelegt. Wir bekommen jetzt aber inzwischen auch aus Deutschland sehr verschiedenste Anfragen von Firmen und wir brauchen ein Produkt, was noch viel kompatibler wird, wo wir viel weniger selbst Hand anlegen müssen, um es zu installieren. Und da laufen jetzt hoffentlich in diesem Herbst die richtigen Gespräche für, dass wir das Ganze noch so weiterentwickeln, dass es ja so eine Form anhat, die einfach so kompatibel ist, dass wir nicht vor Ort sein müssen, uns die Orte angucken müssen, weil die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind.
Dann drücke ich schon mal meine 2 Daumen dafür und das wird, glaube ich, richtig gut, weil, hallo, was habt ihr da für einen Weg hingelegt? Also mega geil, wirklich richtig, richtig gut. Wie kam es denn prinzipiell dazu, dass du dich für dieses Thema interessiert hast? Also dass so dein es ist ja so ein Herzensprojekt, würde ich jetzt mal raushören, dass du dich so für den Umweltschutz, für den Meeresschutz einsetzt. Hast du irgendwie eine Verbindung zum Meer oder mehr zur Umwelt oder was war so deine Motivation?
Ja, ich glaube, die Motivation ist schon sehr breit gefächert, sage ich mal. Also ich bin selber keine Kielerin. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und habe all meine Kindheitsurlaube aber an der Ostsee verbracht und wohne jetzt auch hier, bin darüber auch ganz glücklich. Und ich glaube so ein bisschen das gesamte Thema, also wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Ich mache keinen Wassersport oder so. Ich schwimme da einfach nur regelmäßig drin und finde das großartig. Bei Spaziergängen, wenn man hier an der Förde entlang geht, sieht man dann doch häufiger, dass immer mal so kleine Ölschlieren auf dem Wasser sind oder eben über Land einfach viel eingeführt wird. Ach, es hat so viele Gründe, glaube ich. Ich habe Kinder. Ich möchte gerne, dass meine Kinder auch noch, wenn die so alt sind wie ich, in der Ostsee baden können. Es ist einfach so eine grundlegende Motivation, die ich, glaube ich, habe. Und für unser Projekt Fettfresser insbesondere, dass wir einfach ein komplett neues Produkt geschaffen haben, was scheinbar was kann, was eingesetzt werden sollte. Und da muss ich irgendwie dranbleiben. Da bin ich ganz hartnäckig.
Das solltest du auch. Ist auch es ist immer wieder faszinierend, welche Menschen ich hier im Podcast treffen darf, mit was für einem Innovationsgeist und Gründergeist und gerade Frauen. Deswegen, ich finde das großartig, dass du da den Weg gehst. Warte mal, da muss ich eine Frage zuvor noch stellen. Wie alt bist du, wenn ich dich das fragen darf?
Ja, darfst du gerne. Ich bin 39.
39, okay, dann sind wir ja knapp fast gleich alt, bis auf 2-3 Jahre. Hättest du mit Anfang 20 gedacht, dass du das machst, was du heute machst? Abgesehen vom Friseursalon?
Nein. Nee, also nee, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube auch, dass als ich Anfang 20 war, was dann ja jetzt fast 20 Jahre her ist, war ja auch so dieses Thema noch nicht so präsent, wie es heute ist. Und ich glaube aber, dass es ja einen offensichtlichen Verlauf genommen hat und ja, man jetzt einfach gucken möchte, wie man die nächsten 20 Jahre verbringt.
Ja, absolut. Meine Frage zielte dahingehend eher so, wenn jetzt gerade jüngere Frauen und Menschen den Podcast hören und eben so Gründergeschichten auch mitbekommen, weil ich habe ja auch viele Startups und Gründerinnen vor allem bei uns im Podcast, würde ich gerne so verstehen, okay, was für Eigenschaften braucht es denn, ne, deiner Meinung nach, um sowas durchzuziehen, neben diesem intrinsischen Wunsch, wirklich selbst einen positiven Beitrag zu leisten dafür, dass unsere Welt eben, wie man das so schön sagt, enkeltauglich wird und bleibt. Hast du da irgendwas, was du mitgeben kannst, gerade jungen Frauen? Weil ich finde, es sind ja immer noch zu wenig Gründerinnen in der Startup-Landschaft oder generell in der Unternehmerlandschaft und würde da gerne auch so ein bisschen ja, Erfahrungswerte weitergeben und Mut machen und sagen, ey, Mädels, ihr könnt das genauso gut oder vielleicht auch in Teilen ein bisschen besser als die Männer.
Ja, also besser oder schlechter, finde ich, sei auch immer mal dahingestellt. Aber ich glaube, man sollte sich da überhaupt gar keine Möglichkeiten nehmen. Also ich glaube, wenn man eine Idee hat und dafür brennt, dann schafft man das auch, sich da irgendwie seine Wege zu suchen. Also wenn ich mal an eine Situation zurückdenke und da denke ich dann auch, da hatte ich dann vielleicht meine eigenen falschen Vorurteile. Also ich stand mit diesen gefüllten Strumpfhosen in Kiel beim Tiefbauamt und kam da mit meinem Fahrrad angefahren und habe die gezeigt. Und dann standen sehr viele nur männliche Mitarbeiter aus dem Tiefbauamt vor mir und hatten alle diese gefüllten Strumpfhosen in der Hand. Und ganz ehrlich, ich habe so einen Moment gedacht, so, okay, gleich fängt jemand an zu lachen oder so. Aber das ist halt überhaupt nicht passiert. Ich glaube, manchmal darf man sich, glaube ich, gar nicht solche Gedanken machen, dass man irgendwie vielleicht als Frau oder als junger Mensch nicht für ernst genommen wird. Es gibt bestimmt viele Strukturen, die es immer noch schwieriger machen. Aber ich glaube, wenn man eine Idee hat und denkt, das kann was bewirken, dann los. Also ich glaube, völlig egal, wie alt, welches Geschlecht. Ich glaube, also mir ist es immer egal gewesen. Ich habe mich da nie zurückgenommen. Tatsächlich bin ich schlecht in so super Ratschlägen geben. Also wenn man Lust hat, was zu machen, dann soll man es machen. Ideen machen Arbeit, aber die Arbeit macht auch Spaß, finde ich.
Na, absolut, also stimme ich voll und ganz zu. Und auch wenn es natürlich auch so, ne, so ein Zickzack-Laufbahn ist und nicht immer nach oben, sondern machst zwei Schritte nach vorne, einen zurück, wenn dann irgendwie gerade in dieser Tüftler-Gegend oder generell in irgendeiner Gründungsgeschichte. Aber man braucht dann ja schon einen gewissen Mut, ne, das dann auch wirklich zu machen und sich eben nicht von außen irgendwie reinquatschen zu lassen. Auch wenn man denkt, okay, meine Idee ist ja, oder wie sage ich es, dass man sich eben die Idee nicht so ausquatschen lässt von anderen. Ne? Also entweder behütet man so seine Idee wie so einen kleinen Schatz für eine gewisse Zeit lang, um zu sagen, okay, gut, ich mache das, egal was andere sagen. Und wenn man sich dann so selbstbewusst und so mutig darüber ist, zu sagen, okay, nee, ich mache das, egal was jetzt andere sagen und ich bleib da dran, dann, also mehr Selbstbewusstsein wahrscheinlich zu der eigenen Idee zu stehen und zu sagen, okay, komm, ich mache das jetzt. Oder würdest du zustimmen, dass das so zwei Eigenschaften wären?
Ja, absolut. Jetzt, wo du das nochmal so ein bisschen resümiert hast, ist es bei mir auch so. Also ich war anfangs super aufgeregt, bevor ich bei der Stadt angerufen habe oder bei anderen Kooperationspartnern. Dadurch, dass uns aber ja zu über 90% eigentlich nur positive Resonanz gegeben wurde, ist es mir dann auch sehr leicht gefallen. Und inzwischen bin ich auch nicht mehr aufgeregt oder fast nicht mehr. Es kommt wahrscheinlich drauf an, wen ich da gerade anspreche. Aber ich habe eine unglaubliche Offenheit erlebt. Und ich glaube, wenn man eine Idee hat, einfach machen. Einfach machen und gucken, wo man weiterkommt.
Genau. Und durch dieses wirklich einfach machen und die ersten Schritte gehen, das haben wir auch in unserer eigenen Geschichte erlebt, dann kommen die Menschen irgendwie zu einem, ne? Oder durch Gespräche und es ergibt sich was und die eine Tür öffnet sich wieder. Also es wird dann auch irgendwie ein bisschen, ja, rückwirkend, denke ich auch manchmal, ist eigentlich verrückt und crazy, was dann passiert ist oder was dann von einem Tiefschlag passiert ist und dann der nächste positive Schritt, vielleicht kennst du das dann auch, dass ich dann irgendwie, wenn man sich das rückblickend anguckt, dann sagt, ah, ist ja alles verrückt, aber es sollte so sein. Und das ist genau das, was du sagst, was ich auch mitgeben möchte, dass man einfach anfängt und der Freude folgt und ja, dann kann man auch die Begeisterung, glaube ich, auch weitertragen, so wie du das ja auch sehr gut bewiesen hast und die Offenheit ist ja da und also ich finde es immer noch cool, was ihr da hingelegt habt. Oder du, das ist die Frage, bist du das als One-Woman-Show oder hast du ein ganzes Team dahinter?
Nein, also wir sind schon ein Team und wir bemerken jetzt aber auch eben, dass wir jetzt einfach an einer Stelle angelangt sind, wo wir das jetzt gemeinsam echt toll auf den Weg gebracht haben. Und jetzt brauchen wir nochmal Profis aus der Szene. Jetzt müssen wir so an die Textilproduktion ran und dann wird uns auch noch Logistik bevorstehen. Ja, und auch später, dass dann eben vor Ort den Städten auch zu zeigen und so. Also da ab jetzt sozusagen werden wir noch mal mehr Unterstützung brauchen als aktuell. Aber wir haben das immer als Team gemacht und das machen wir auch nach wie vor. Und alleine hätte ich das gar nicht so machen können, auf jeden Fall. Ich fand es ganz schön, dass ich da die mit der Idee eben auch viele begeistern konnte.
Bei der Gelegenheit, lohnt sich hier einen Aufruf zu starten? Ist schon soweit? Nehmt ja schon Bewerbung entgegen? Vielleicht gibt es ja Menschen, die da Bock haben mitzumachen. Genau.
Also das auf jeden Fall. Wie ich eben eingangs erwähnte, sind wir noch im Ehrenamt tätig. Und ja, also natürlich könnten wir super gut Teamunterstützung gebrauchen, wenn da jemand sozusagen aus dem Textilbereich ist, also materialwissenschaftlicher Bereich. Bei uns werden auch noch chemische Elemente mit dazukommen, also so diesem Chemiebereich, wenn da jemand Interesse hätte, da irgendwie mitzuwirken und uns damit Wissen zu unterstützen und ja, dann auch noch so in dem Präsentationsbereich. Also wir haben eben keine 20erinnen in unserem Team, die irgendwie mit Social Media einfach nochmal viel natürlicher im Umgang sind als wir, eben auch solche Präsentations- und Informationsebenen. Auch da sind natürlich herzlichst Leute willkommen. Und natürlich auch, wenn es da jemand gibt, der oder die als Impact-Investorin dabei sein möchte, also immer gerne.
Sehr gut. Also an alle, die jetzt hier zuhören, guckt auf jeden Fall nach dem Hören dieser Folge in die Shownotes rein. Da sind alle Infos und der Link auch zur Webseite. Und dann sollen sie dir einfach eine E-Mail schreiben am besten oder über die Social-Media-Kanäle eine Nachricht. Wäre ja cool, wenn sich vielleicht der oder die eine finden lässt. Ja, den er auf jeden Fall mit anpackt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Was ist denn so dein oder euer Wunsch mit Fettfress her? So, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust und vielleicht auch ein bisschen träumen magst, ja, wie siehst du so die nächsten paar Jahre? Wo siehst du Fettfress her? Was möchtest du noch erreichen oder ihr als Team?
Also, was ich auf jeden Fall erreichen möchte, ist, dass Fettfresser so weiterentwickelt wird innerhalb der nächsten 2 Jahre, dass wir möglichst viele Einsatzorte bestücken können, dass von den 80.000 Friseursalons in Deutschland mindestens 20.000 mitmachen, um die Haare zu sammeln, dass wir da eine gute Logistik aufgebaut haben, die nachhaltig ist. Ja, und dass Fettfresser eben wirklich mehr kann und eben was für unsere Meere tun wird. Ja, das ist so mein akuter Wunsch für 2025.
Sehr gut. Ja, dann schauen wir doch mal alle gespannt zu, wie das sich weiterentwickelt. Ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl. Ich denke, da werden wahrscheinlich viele mitmachen wollen. Und wenn ihr das alles hinbekommt mit der Logistik und so, weil es ist wahrscheinlich auch riesen Apparat dahinter, wie kriegt man die ganzen Haare von unterschiedlichen Salons in Deutschland dann zu euch oder zu der Produktionsstätte, ist wahrscheinlich nicht so einfach, aber ich glaube, ihr kriegt das hin.
Ja, ich hoffe auch. Und ja, es ist einfach auch, wenn man nochmal so ein bisschen über die Logistik nachdenkt. Ich habe erst gedacht, oh je, das ist ein Riesenaufwand, die zu sammeln. Aber das Schöne ist ja eben, dass jeder in Deutschland täglich unser Material auf seinem eigenen Kopf anbaut. Und wir müssen es nicht sozusagen von uns aus bewirtschaften. Wir müssen es eigentlich nur abgeschnitten einholen. Und ich hoffe auch sehr, dass sich das rechnet, wenn man es sich nachher im Vergleich setzt, als würde man extra ein Produkt anbauen. Ich bin da ganz guter Dinge, dass das einen positiven Effekt haben wird.
Ich auch. Sehr cool. Danke dir, liebe Janine, für deine und eure inspirierende Geschichte, dafür, dass du so als Visionärin das direkt gesehen hast und gesagt hast, das will ich auch und das geht noch besser als das, was wir gesehen haben oder womit wir angefangen haben. Also vielen Dank für dein und euer Tun und ich wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass das alles genauso wird, wie ihr euch das vorstellt.
Das wäre schön.
Das war's für diese Folge. Wenn du Freude hattest beim Zuhören, wenn du die Idee genauso genial findest wie wir, dann teil doch den Podcast mit anderen Menschen und sprech vielleicht deinen Friseur das nächste Mal beim nächsten Besuch auf diese Idee an und wie man irgendwie das Netzwerk noch erweitern kann. Denn Janine hat ja auch erzählt, dass das ganze Thema Logistik demnächst auch angegangen wird und es wäre ja richtig genial, wie ich finde, wenn möglichst viele Friseursalons an dieser ganzen Nummer teilnehmen. Wie immer findest du alle Links in den Shownotes, also guck doch da direkt mal rein und verbinde dich, wenn du magst, mit Janine und folg ihr auf den sozialen Medien. Ja, eine kleine Ankündigung noch in Ozeankind-Sache. Das war jetzt die vorletzte Folge in diesem Jahr. Im Dezember wird noch eine Folge erscheinen. Genau. Und das war es eigentlich schon mit der Ankündigung. Ich hoffe, im nächsten Jahr werden wir dann wieder zu unserer alten Stärke und Power zurückfinden, was den Podcast angeht, dass wir wirklich wieder zweimal im Monat eine frische Folge für dich hier rausbringen. Also, ich danke dir für deine Treue, dafür, dass du unseren Podcast regelmäßig hörst, ihn vielleicht mit anderen Menschen teilst und vielleicht eine positive Rezension oder Bewertung abgibst. Ja, also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du magst. Mach's gut.